Werken mit Recht,
der Podcast für Handwerksbetriebe.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Werken mit Recht, der Podcast für Handwerksbetriebe. Ich bin Kim.
Und ich bin Jenny.
Und Jenny, heute geht es mal um das Thema von schwerbehinderten Menschen im Betrieb. Das hat ja manchmal so seine Tücken, von der Einstellung über die Beschäftigung bis hin auch zur Kündigung. Da gibt es ja so ein, zwei Fallstricke und momentan habe ich da tatsächlich einige Fragen auf dem Tisch liegen. Also perfektes Thema, um mal wieder das aufzugreifen, finde ich.
Ja, finde ich auch gut. Oh Gott, sorry, jetzt muss ich direkt gehen. Also es ist nicht so, dass mich das Thema langweilt. Oh Gott. Aber genau. Ich habe das Thema auch gehabt und ich habe auch einen halbwegs aktuellen Fall dazu gehabt mit einer Kündigung im Zusammenhang mit einem Langzeiterkranken. Das ist ja so, dass wenn wir über die Kündigung sprechen, dass das meistens auch in die Richtung geht und oder dass
nicht unbedingt.
Nicht unbedingt, aber dass das so abläuft, haben wir ja schon gelegentlich dann auch mal. Genau.
Tatsächlich habe ich meine meisten Fälle mit schwerbehinderten Menschen nicht im Zusammenhang mit Krankheit. Und da kommen wir doch vielleicht einfach auch direkt mal zum ersten Thema. Wann ist man denn eigentlich schwerbehindert? Ne? Wo kommt das eigentlich her? Und wer fällt denn da vielleicht auch so ein bisschen drunter, finde ich, ist eine ganz gute erste Frage.
Ja, genau. Also warum definieren wir das? Weil natürlich alles, was wir jetzt erzählen, erstmal nur für die Schwerbehinderung gilt. Und die Schwerbehinderung hat man ab einem Grad der Behinderung von mindestens 50. Genau.
Genau. Das wird einmal festgelegt. Ja. Die Festlegung treffen die jeweiligen Ämter und dann gibt es natürlich auch diesen Schein. Also mindestens ein Grad der Behinderung von mindestens 50. Und dann gibt es eben noch diejenigen, die eine Gleichstellung haben, die also nicht den Grad 50 haben, bei denen man aber schon sagt, okay, es ist schon sehr ähnlich, einfach in den schwerwiegenden Folgen. Und deswegen sind es auch Menschen, die den Grad der Behinderung 30 oder 40 haben, die aber trotzdem eine Anerkennung bekommen, das heißt eine Gleichstellung, um dann auch die Vorteile genießen zu dürfen von jemandem mit einer ausdrücklichen Schwerbehinderung.
Genau.
Ja, und warum sage ich, Jenny, dass es bei mir häufig gar nicht so sehr um Krankheiten geht? Weil erstaunlicherweise haben wir bei Schwerbehinderung alle Menschen im Kopf oder häufig, die körperliche Beeinträchtigungen haben, die wir auch sehen und wahrnehmen können. Rollstuhl oder eben ansonsten schwere Beeinträchtigungen. Aber es ist ganz oft gar nicht der Fall. Wusstest du zum Beispiel, dass jemand mit Diabetes einen Grad der Behinderung beantragen kann?
Ja, tatsächlich. Also ich wusste das, aber auch mehr aus familiären Hintergründen. Auch wenn man eine Krebserkrankung hat, schon eine Chemotherapie über sich ergehen lassen musste, hat Anspruch auf einen Grad der Behinderung, also GDB.
3 Jahre lang, glaube ich, ne, uneingeschränkt sogar, oder?
Genau, ja, genau. Ja. Und da gibt es auch schnell 40, 50, also das ist, ist tatsächlich so, ja.
Genau.
Also ich wusste es aber jetzt eher zufällig aus persönlichen Gründen und nicht, weil man das allgemein weiß. Von daher gebe ich dir absolut recht. Es heißt nicht, dass man das unbedingt sehen muss, sozusagen, oder spüren muss.
Oder dass es auch wirklich richtig auffällige Vorteile, wollte ich gerade nicht sagen, und Nachteile auch nicht, also irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Ne? Also nicht jeder, der Diabetes hat, spricht darüber und nicht jedem sieht man das an.
Ja, genau. Kommen wir, finde ich, auch direkt mal zum ersten Punkt, wo man ja vielleicht damit in Berührung kommt, nämlich Fragerecht im Bewerbungsgespräch. Weil, wie wir gerade erklärt haben, sieht man das Menschen ja nicht unbedingt an, dass sie einen Nachteil haben, der ihnen aber im Arbeitsrecht auch zu einem Vorteil dann am Ende gereichen darf. Und deshalb die Frage, Kim, darf ich denn nach so einer Schwerbehinderung eigentlich fragen im Bewerbungsgespräch?
Grundsätzlich erstmal nein. Mhm. So, jetzt haben wir wieder unser Thema grundsätzlich. Mhm. Grundsätzlich nein, weil
aber
es hat ja nichts mit dem Arbeitsverhältnis in der Regel zu tun, ob jemand eine Schwerbehinderung hat und eine Tätigkeit ausüben kann oder nicht. Häufig werden sich Menschen, die sich die Arbeit nicht zutrauen, ja auch nicht auf diesen Job bewerben. So.
Genau. Dann kommen jetzt aber wieder ein paar ganz schlaue Arbeitgebende und sagen, ja, aber ich muss das ja wissen, weil wenn ich das vorher nicht weiß, dann weiß ich ja auch nicht um die Nachteile für mich sozusagen als Arbeitgebender und weiß zum Beispiel nichts von besonderem Kündigungsschutz oder so.
Ja. Und es ist ja genau das so ein bisschen das, was immer gesagt wird. Und genau deswegen besteht dieses Fragerecht ja nicht, damit man genau sagt, hier, diese Menschen haben schon genau diesen Nachteil, dass wir alle mit Vorurteilen kommen. Und dementsprechend haben wir auch alle diese Vorurteile häufig im Kopf. Ich generalisiere, ich weiß. Aber deswegen geht es darum zu sagen, nein, dieses Fragerecht ist erstmal im ersten Schritt unzulässig. Und der Bewerber darf auch erstmal lügen.
Ja,
genau. Finde ich ganz wichtig in der Situation. Hinaus.
Ja, ich auch.
In der Schwangerschaft, ne, ist es ja auch so, dass man da nicht die Wahrheit erzählen muss. Das sind Fragen, die darf man nicht stellen. Das Ganze nennt sich AGG, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Und dementsprechend darf das dabei einfach gar keine Rolle spielen. Punkt.
Ja.
Es gibt ein paar Ausnahmen.
Und deswegen darf man auch lügen, ja.
Deswegen darf man auch lügen. Es gibt natürlich die Ausnahme, wenn wir eine körperlich so anspruchsvolle Tätigkeit haben, dass man sagt, hey, das ist so belastend, ich stelle die Frage aus dem Grund. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, wo ist denn diese Grenze?
Mhm.
Und die kann keiner von uns einschätzen. Und dementsprechend würde ich sagen, niemals im Bewerbungsgespräch danach fragen, selbst wenn man vielleicht zum Ergebnis kommen würde, körperlich anspruchsvoll. Denn wir haben eine Probezeit und vielleicht einmal die gute Nachricht vorweg. Innerhalb der Probezeit gilt der Kündigungsschutz der Schwerbehinderung nicht.
Ja, genau. Also ich finde schön, wie wir das wieder aufgebaut haben hier und dass wir auch direkt wieder zu unserer Probezeit kommen, weil die Probezeit, und das haben wir schon so oft gesagt in so vielen Folgen, ist ja dafür da, sich gegenseitig zu beschnuppern. Und auch in dieser Probezeit kann man ja vielleicht rausfinden, ob auch eine körperliche Beeinträchtigung, die man vielleicht hat, überhaupt ausschlaggebend für den Beruf ist oder nicht. Weil vielleicht ist sie das nämlich nicht und dann spricht ja gar nichts dagegen, jemanden zu beschäftigen, obwohl er vielleicht auch eine körperliche Einschränkung oder Behinderung hat, wenn sie sich überhaupt nicht auf den Job niederschlägt. Und das findet man halt tatsächlich manchmal auch nur raus, wenn man da auch zusammen sozusagen tätig wird. Das ist einfach so. Wenn natürlich jetzt jemand kommt und da müssen wir jetzt auch mal ehrlich sein und auch mal pragmatisch sein, wenn jetzt jemand kommt und ist beispielsweise gehbehindert, also sitzt im Rollstuhl und bewirbt sich als Dachdeckerin oder Dachdecker. Da,
okay.
Ne, sorry, aber weil sonst kommen ja, wir kennen das ja, ne? Sonst kommen jetzt hier wieder die Oberschlauen und sagen, ja, aber wenn das der Fall ist, ja Leute, also da schalten wir dann alle unseren gesunden Menschenverstand ein und stellen fest, okay, sorry, aber das wird hier ein bisschen schwierig. Wenn es aber um eine Bürotätigkeit im Dachdeckerbetrieb geht, ja, why not? Ne? So.
Ja,
genau. Nur, dass wir das auch nochmal, diese besonderen Ausnahmefälle.
Ja, natürlich, absolut bin ich bei dir. Ich möchte schon einmal eins jetzt sagen und später kommen wir dann nochmal kurz zu meinem Beispielfall dazu. Aber das Recht zur Lüge und oder beziehungsweise auch die Aussage von uns, im Bewerbungsgespräch gar nicht erst danach zu fragen, aufgrund des AGGs, bezieht sich wirklich nur auf den Zeitraum Einstellung und 6 Monate Probezeit, ne? Also diesen Zeitraum, diese 6 Monate. Das liegt daran, dass eben dieser Kündigungsschutz quasi erst nach 6 Monaten greift. So steht es im Gesetz drin. Die ersten 6 Monate ist man ein bisschen fein. Nach dieser Probezeit hat der Arbeitgeber das Recht, nachzufragen. Und auch die Wahrheit zu erfahren. Und das hat auch Gründe, zu denen kommen wir gleich, warum der Arbeitgeber das ja auch teilweise irgendwann mal wissen muss.
Genau.
Ja, also nach 6 Monaten könnt ihr euch schon mal merken, dürftet ihr dann doch mal so einen Personalfragebogen auch haben, um abzufragen. Oder unter Umständen anlassbezogen und auch diese Anlässe kommen noch.
Ja, okay. Ich habe noch mal eine Frage zurück zum Bewerbungsprozess und da kommen wir mal so ein bisschen Richtung Diskriminierungsschutz. Weil das auch immer so ein Thema ist, jedenfalls habe ich da manchmal auch Anfragen zu. Wir nehmen jetzt mal diesen ganz krassen Fall, den ich gebildet habe. Jemand, der gehbehindert ist, im Rollstuhl sitzt, bewirbt sich als Dachdecker. Muss ich den denn jetzt aber extra einladen zum Vorstellungsgespräch? Oder darf ich das auch ablehnen? Oder ist das dann schon diskriminierend? Ich habe jetzt extra so einen krassen Fall gebildet, aber du weißt, worauf ich hinaus
will. So Jenny, du und ich, wir müssen einladen, weil wir sind öffentlich-rechtliche Arbeitgeber. Wir müssen einladen. Es ist aber nicht so, dass private Arbeitgeber auch zwangsweise einladen müssen, wenn in der Bewerbung schon drin steht, dass jemand eine bestimmte Schwerbehinderung hat, dann darf man es auch ablehnen, die Bewerbung, dann darf man auch andere Bewerber schon direkt vorziehen. Jetzt kommt aber auch wieder mein Aber. Wir müssen natürlich aufpassen, dass es diskriminierungsfrei bleibt. Wenn es also diesen sachlichen Grund gibt zu sagen, dieser Job funktioniert mit dieser Einschränkung absolut überhaupt nicht, wir bleiben bei Dach und Rollstuhl, dann sprechen wir da nicht weiter drüber, dann ist das okay. Bei allen anderen, da muss man dann vorsichtig sein, dass nicht am Ende einem doch dieser Strick draus gedreht wird. Es war von Anfang an bekannt und ich bin nur abgelehnt worden aufgrund meiner Schwerbehinderung.
Mhm. Ja, also auch da, ne? Bisschen Awareness zeigen und sagen, ey, okay, ist es denn jetzt wirklich, wirklich No-Go sozusagen für den Beruf? Also kann man den Beruf nicht ausüben oder nicht? Ja, verstehe. Okay. Und dann ist es ja auch so, wenn wir jetzt sagen, okay, wir beschäftigen auch Menschen mit Schwerbehinderung. Wie war das denn nochmal mit so einer Beschäftigungspflicht und dieser Ausgleichsabgabe? Dazu hast du, glaube ich, auch noch was mitgebracht.
Ja,
weil das kommt die Frage, meistens, ich stelle die jetzt auch so offen extra, weil meistens rufen mich, wird die auch so gehen, die Betriebsinhabenden auch genau mit so offenen Fragen an, ja, da gab es doch mal irgendwas, was war denn nochmal damit?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass alle Arbeitnehmer in Deutschland mit mindestens 20 Arbeitsplätzen die Verpflichtung betrifft, Arbeitnehmende mit einer Schwerbehinderung zu beschäftigen.
Also und eine zwar, Quote quasi.
Eine Quote. Die Quote liegt bei 5%. Also bei 20 Mitarbeitern 5%. Ich kann nicht rechnen, ich tue es nicht. Rechnet bitte selber.
Weiß ich gerade auch nicht. 2% wären ja einer. Okay, wir lassen es mit dem Rechnen. Egal, weiter.
Genau.
5%.
Auf jeden Fall, genau, diese 5%. Und dann kriege ich immer, ich mache das im Meisterkurs auch den Bereich, und dann kriege ich immer die Frage gestellt, ja, aber woher wollen die denn wissen, dass ich die nicht die 5% beschäftige? Ja, es gibt einen festen Zeitpunkt und der war jetzt gerade frisch, meine ich. Ich glaube, es gab E-Mails, die auch an uns Kreishandwerkerschaften gegangen sind mit Achtung, dran denken, es ist wieder der Zeitpunkt. Irgendwie so Ende Februar oder sowas, da wird dann abgefragt aktiv und da wird gesagt, ihr müsst melden bis zu Zeitpunkt X, wie viele Menschen ihr beschäftigt und wie viele Menschen davon eine Schwerbehinderung haben. Und jetzt kommen wir wieder zum Fragerecht des Arbeitgebers. Wenn der Arbeitgeber es nicht weiß, gibt er natürlich null an. Und jetzt kommt das ganz Gemeine. Hat der Arbeitnehmer mehr als 20 Arbeitsplätze und beschäftigt er keinen schwerbehinderten Menschen, dann muss er jetzt eine Ausgleichsabgabe zahlen. Strafzahlung sozusagen. Und deswegen ist ein berechtigtes Interesse des Arbeitgebers da, nach der Probezeit zu erfahren, ob er jemanden mit Schwerbehinderung beschäftigt.
Ah, damit er auch sich die Ausgleichsabgabe sparen kann. Und,
natürlich. Genau,
und das einfach weiß, ja. Ergibt Sinn, ne?
Finde ich auch irgendwie logisch.
Ja. Ja, okay. Spannend. Okay, das heißt, wir sind ja jetzt schon im laufenden Arbeitsverhältnis, ne? Wir sind ja jetzt schon über das Bewerbungsverfahren hinaus und sagen, okay, alles klar, Probezeit ist jetzt auch um. Und wir haben jetzt einen Menschen mit Schwerbehinderung bei uns im Betrieb. Was hat der denn sonst noch für Besonderheiten oder was für Besonderheiten gibt es sonst noch zu beachten in diesem speziellen Beschäftigungsverhältnis?
Es gibt den Zusatzurlaub für Schwerbehinderte. Also es gibt bei einer 5-Tage-Woche 5 zusätzliche Arbeitstage Urlaub.
Das ist dann auch der gesetzliche Urlaubsanspruch, ne? Also das ist nicht, wir teilen ja immer, das hatten wir auch schon mal in der Folge, ne, in gesetzlichen Mindesturlaub und darüber hinaus gewährten Zusatzurlaub in Anführungszeichen, also ne, zusätzlichen Urlaub.
Genau.
Und diese 5 Tage, die werden aber auf den gesetzlichen Mindesturlaubsanspruch angerechnet, richtig? Das heißt, wenn wir sagen...
Das wird obendrauf geschlagen.
Genau, gibt 20 Tage nach Gesetz, dann gibt es für einen Schwerbehinderten 25, mindestens. Und ich darf jetzt auch nicht sagen, es wird irgendwie angerechnet. Also wenn alle im Betrieb laut Arbeitsvertrag 30 Tage haben, dann muss ich da trotzdem noch 5 draufrechnen. Ne? Ich darf jetzt nicht
sagen,
der kriegt ja schon mehr als die 20. Das passt schon, ne? Das geht nicht.
Dann muss ich da trotzdem noch 5 draufrechnen, weil AGG, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, wir müssen sie alle gleich behandeln. Und jetzt kommt der schlaue Arbeitgeber und sagt, aber wenn alle 30 haben, dann werden sie doch gleich behandelt.
Genau, das wollte ich, darauf wollte ich hinaus, ja.
Ja, aber ist ja nicht so, weil wir ja sagen, alle haben ihren gesetzlichen Anspruch und zusätzlich dazu gewähre ich 10 Tage. Und jetzt sind wir bei der gesetzliche Anspruch. Desjenigen, der eine Schwerbehinderung hat, ist halt eben nicht 20 Tage, sondern 25. Und 25 plus 10 ist dann eben der Anspruch. Und deswegen ist es trotz allem eine Gleichbehandlung. Vielleicht ist es schon eine kleine Ungleichbehandlung, aber auch das lässt ja das Gesetz nämlich zu und sagt, Ungleichbehandlungen sind immer da zulässig, wo sie erforderlich sind.
Genau.
Und in dem Fall ist es erforderlich, weil man davon ausgeht, dass jemand mit einer Schwerbehinderung einfach etwas mehr Ruhetage benötigt im Jahr. Ja. Um nicht so oft krank zu werden, um nicht so oft auszufallen, um das einfach auszugleichen.
Ja, genau.
Das ist der eine Anspruch.
Der andere
Anspruch, den möchte ich nur ganz kurz und knapp anreißen. Der ist gar nicht so umfangreich, aber es gibt natürlich den Anspruch auf behinderungsgerechte Beschäftigung, dass man gucken muss als Arbeitgeber, muss ich vielleicht technische Arbeitsmittel, Hilfsmittel zur Verfügung stellen? Gibt es vielleicht irgendwelche Sachen, wo ich den Arbeitsplatz anpassen muss? Wir sind nochmal bei demjenigen, der im Rollstuhl sitzt und im Büro sitzt. Der braucht vielleicht einen ganz anderen Schreibtisch als der Schreibtisch, der bislang vorhanden ist. Solche Sachen muss ich dann als Arbeitgeber auch umgestalten, soweit das alles im Möglichen ist. Ne? Es gibt natürlich auch Grenzen. Wir müssen jetzt nicht das gesamte Haus umbauen, wenn das für uns gar nicht erst in Frage kommt, mit erheblichen Mehrkosten verbunden wäre und es einfach faktisch nicht möglich ist. Aber da, wo es eben relativ einfach möglich ist, da müssen wir das auch als Arbeitgeber eben als unsere Pflicht ansehen.
Ja. Ja, einfach Teilhabe am Arbeitsleben sichern. Das ist so das, was da, glaube ich, drüber steht im SGB, ne? Genau. Ja. Dann haben wir noch einen Punkt, dazu kann ich vielleicht kurz was sagen, weil ich das einfach auch gerade in einem Fall tatsächlich hatte. Und zwar ist das ja noch der Punkt Präventionsverfahren. Also wenn Schwierigkeiten auftreten, sind Arbeitgebende einfach verpflichtet, sich möglichst frühzeitig zusätzliche Hilfe so in Anführungszeichen zu holen, um einfach auch dann diesen Besonderheiten aus diesem besonderen Arbeitsverhältnis mit einem Menschen, der eine Schwerbehinderung hat, gerecht zu werden, um präventiv dafür zu sorgen, dass das Arbeitsverhältnis nicht beendet werden muss oder soll aufgrund von Schwierigkeiten. Und da gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten. Das hängt auch immer ein bisschen, will ich jetzt auch nicht zu tief drauf eingehen, aber es hängt halt grundsätzlich auch ein bisschen von der Betriebsgröße ab. Wenn es einen Betriebsrat gibt, dann muss der Betriebsrat mit einbezogen werden. In manchen Betrieben, je nach Betriebsgröße, gibt es auch eine Schwerbehindertenvertretung. Die muss dann angehört werden und mit einbezogen werden. Und im Zweifelsfalle gibt es noch das Integrationsamt. Die sind ja am Ende auch verpflichtet, dann der Kündigung zuzustimmen, wenn es mal zu einer Kündigung kommt. Aber bevor es dazu kommt, müssen diese drei Stellen beziehungsweise eine dieser drei Stellen mit ins Boot geholt werden, um Konflikte aus dem Arbeitsverhältnis zu beseitigen. Und das muss man auch im Falle eines Kündigungsverfahrens dann darlegen und beweisen, dass man das tatsächlich getan hat. Also es reicht nicht, da pro forma zu sagen, ja, es gibt hier eine Schwerbehindertenvertretung, Punkt, sondern man muss da auch wirklich dann zeigen und sagen, ey, ja, wir haben alle zusammengesessen, wir haben gesprochen. Ein bisschen wie beim BEM, ne? Dazu haben wir ja auch schon mal was gemacht. Genau. Und kleines, jetzt nochmal schnell das Beispiel. Bei mir war es so, dass ein Betriebsinhaber, der gekündigt hat, und zwar einem Langzeiterkrankten, der dann zwischenzeitlich auch eine Schwerbehinderung bekommen hatte und wir das Integrationsamt ja bitten mussten, der Kündigung zuzustimmen. Und die haben dann in diesem Verfahren uns dann nochmal angeschrieben und gesagt, ja, sie möchten jetzt bitte auch nochmal sehen, dass wir ein Präventionsverfahren durchgeführt haben, also dass wir frühzeitig eingesprungen sind. Und da konnten wir dann nur sagen, weil es auch ein ganz, ganz kleiner Betrieb tatsächlich ist, da konnten wir nur sagen, ja, wir haben das BEM mehrfach angeboten und es wurde immer abgelehnt und konnte gar nicht durchgeführt werden. Und da haben die dann gesagt, okay, in diesem Fall reicht uns das aus, weil es so ein kleiner Betrieb ist. Aber grundsätzlich hätten sie auch hier beim Integrationsamt schon mal vor überhaupt Einholung der Kündigungszustimmung sich melden können, in Anführungszeichen sollen, um so ein Präventionsverfahren durchzuführen. Also
okay, das ist nicht zu unterschätzen. Okay, und da geht es dann aber konkret um um auch den Gedankengang schlussendlich die Mitarbeiter, die tatsächlich auch krank sind, also nicht nur in Anführungsstrichen die Schwerbehinderung haben, sondern auch tatsächlich dann krank sind und wo wir vielleicht irgendwann auf eine krankheitsbedingte Kündigung hinarbeiten müssen, da brauchen wir dieses Präventionsverfahren.
Genau, also Schwierigkeiten im Arbeitsverhältnis. Genau, das ist sozusagen die.
Das brauchen wir jetzt nicht. Allerdings, wenn wir um verhaltensbedingte Geschichten sprechen oder betriebsbedingte Sachen, sondern ausschließlich, wenn es um diese personenbedingten Gründe geht.
Genau.
Ja.
Ganz genau.
Okay, ja. Und dann hast du eigentlich selber ja auch schon ein bisschen übergeleitet zu dem Thema.
Habe ich schon gemerkt. Das
hast du schon gemacht.
Aber ich glaube, das passte ja auch ganz gut so in den Ablauf der Folge.
Das passte ganz gut, denn wir haben es auch ein bisschen fallen lassen ja zwischendurch. Es gibt ja besonderen Kündigungsschutz für Menschen mit Schwerbehinderung.
Exakt.
Also nach einem halben Jahr. Ne, nach Ende der Probezeit, nach Mitbeginn des Eintretens des Kündigungsschutzgesetzes sozusagen, auch wenn Kleinbetriebe vorhanden sind, beginnt der Kündigungsschutz auch für schwerbehinderte Menschen, der besondere Kündigungsschutz. Und jetzt kommt das ins Spiel, was ich meine. Ich habe ganz häufig Arbeitnehmende, das heißt ganz häufig, so oft habe ich die Fälle jetzt nicht, aber momentan schon häufiger, die dann immer sagen, ja, ich habe da so jemanden mit einer Schwerbehinderung, aber den werde ich ja eh nicht los, deswegen habe ich die ganze Zeit auch nichts gemacht, obwohl ich total unzufrieden mit dem bin und ich bin mit dem Verhalten unzufrieden. Aber wir haben ja eh keine Möglichkeiten, weil es gibt ja besonderen Kündigungsschutz.
Mhm.
Und dann muss ich immer sagen, Leute, es gibt besonderen Kündigungsschutz und es gibt ein Verfahren, was wir einhalten müssen, nämlich die Anhörung des Integrationsamtes vorweg. Das bedeutet aber
nicht die Anhörung
des
Integrationsamts, sondern du musst dir
die Einhörung recht, absolut.
Zur Kündigung holen und da nochmal ganz kurz zwischengeschoben, bevor du mit deinem Beispiel kommst, immer, egal ob ordentliche oder außerordentliche Kündigung, Grund auch egal, es muss immer die Zustimmung des Integrationsamtes vorliegen. Genau.
Genau, also mein Beispielsfall wäre jetzt noch gar nicht gekommen. Ich war auch noch bei dem Punkt. Alles gut. Dass man halt eben, dass man da sitzt und sagt, okay, es ist nicht so tragisch. Da wollte ich nämlich drauf eingehen, zu sagen, natürlich, du hast absolut recht, es muss immer das Integrationsamt befragt werden. Auch bei außerordentlichen Kündigungen, auch wenn Zeitdruck da ist. Diese 2-Wochen-Frist der außerordentlichen Kündigung gilt dann zur Einholung der Zustimmung des Integrationsamtes.
Genau.
Also ich muss innerhalb von 2 Wochen ans Integrationsamt schreiben und sagen, ich habe hier ein Problem mit einem Arbeitnehmer. Arbeitnehmer hat eine Schwerbehinderung. Ich erbitte um Zulassung der Kündigung.
So. Genau.
Und das Ganze, und da kommt es jetzt, ist gar nicht so dramatisch, wie das alle meinen. Ich habe diesen Antrag jetzt in den letzten Jahren, glaube ich, 3-mal mit Betrieben zusammengestellt. Ich glaube, 3-mal.
Ja, ich auch. Ich auch so ungefähr. Also
ich habe bislang jedes Mal die Zustimmung erhalten.
Ich auch. Und auch ziemlich zügig übrigens. Also
ich habe sie... Ich habe sie 2-mal nicht ganz so zügig erhalten. Das lag aber eher daran, dass der Arbeitnehmer quasi auf die Anhörung des Integrationsamtes nicht reagiert hat. Und 1-mal mussten sie sehr zügig reagieren, denn wenn man die außerordentliche Kündigung beantragt, dann gibt es eine Fiktionsfrist, bis wohin sie ja reagiert haben müssen. Ansonsten gilt es als zugestimmt. Genau. Und deswegen ging das dann natürlich auch ruckzuck. Mhm. Und deswegen will ich da einmal nur sagen, keine große Panik davor, wenn man wirklich mal diese Situation hat und sagt, ah, aber der Mensch ist ja schwerbehindert, aber es liegt ja nicht an der Schwerbehinderung. Und genau darum geht es dem Integrationsamt. Ne? Die prüfen nicht, liegen tatsächliche Kündigungsgründe vor und sind die wirksam für eine Kündigung. Das prüft nur das Arbeitsgericht. Mhm. Die prüfen nur, wird die Kündigung aufgrund von aufgrund der Behinderung ausgesprochen? Dann würden sie ablehnen, wenn es aber tatsächliche andere Gründe gibt. Dann wird zugestimmt.
Genau.
So einfach quasi.
Das stimmt. Es ist auch wirklich nicht so schlimm. Also geht mir auch so. Ich habe den Antrag auch schon gestellt und das Einzige, was man da dann tatsächlich machen muss, ist mal ein bisschen ausführlicher die Kündigungsgründe darlegen. Das machen wir ja sonst nur auf Verlangen. Aber in dem Fall ist es halt dann anders. Und der Ablauf ist halt eigentlich so, man schickt diesen Antrag dahin, den gibt es auch im Internet als PDF, den kann man ausfüllen. Wie gesagt, bei den Kündigungsgründen muss man sich dann mal ein bisschen Mühe geben, muss man auch mal richtig schön ausformulieren. Und dann geht das ans Integrationsamt. Die hören dann den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin dazu nochmal an Dann wird gegebenenfalls die Schwerbehindertenvertretung beteiligt, wenn es eine gibt. Und dann wird der Kündigungsgrund, genauso wie du es gerade beschrieben hast, geprüft. Und in der Regel wird dann, wenn man nicht aufgrund der Behinderung kündigt, sozusagen, also muss man sich echt schon auch blöd anstellen, sage ich jetzt mal, dann wird auch in der Regel zugestimmt.
Ja, und auch da jetzt noch einmal, auch wenn ich es eben schon gesagt habe, ob die Kündigung am Ende dann wirksam ist oder nicht, entscheidet das Integrationsamt nicht. Das heißt, es kann trotzdem noch dagegen geklagt werden, aber der formelle Schritt der Zustimmung, der ist da.
Und andersrum, wenn man sich die Zustimmung nicht vorher holt, ist die Kündigung sofort unwirksam. Ne?
Also das, sofort.
Das ist, das steht auch völlig außer Zweifel. Also wenn man da, und da kommt auch wieder, und da kommt jetzt, glaube ich, fast dein Beispiel, was du ja am Anfang schon mal so angerissen hattest, nämlich wenn man denn vorher fragt und sagt, lieber Arbeitnehmer, liegt bei dir eine Schwerbehinderung vor? Und er sagt nein. Und dann kündigt man einfach. Also wenn man nach diesen 6 Monaten, angenommen das Arbeitsverhältnis besteht 5 Jahre, und man sagt dann, hier irgendwie mit dem wird es mir zu bunt, der kommt ständig zu spät, der hält sich nicht an Arbeitsanweisungen, was weiß ich. Und wir würden jetzt gerne mal eine ordentliche Kündigung machen, weil das funktioniert hier einfach nicht miteinander. Und dann kommt man daher und dann fragt man aber vorher an, weil man da irgendwie so einen Verdacht hat. Manchmal weiß man es ja auch gar nicht und haut erstmal so eine Kündigung raus, sage ich jetzt mal so. Aber jetzt spezieller Fall, man fragt sogar vorher nach, weil man eine Vermutung hat, weil das irgendwie schon mal ein Kollege erzählt hätte oder so. Und dann sagt aber der Arbeitnehmer selbst, sagt dann, nö, habe ich nicht. Und dann kündigt man ganz normal, ordentlich, fristgerecht. Ne? Von mir aus ist noch ein Kleinbetrieb auch noch. Das heißt, man darf auch sowieso, hat eigentlich gar nicht so die Wahl und auch nicht die Chance und denkt sich, Kündigungsschutzgesetz geht für mich jetzt hier auch nicht. Das heißt, ich muss keinen Sozialausfall machen. Zack, Kündigung. Und dann kommt er und sagt, Etty Badge, ich habe eine Schwerbehinderung.
Hallo.
Ja. Du hättest mal die Zustimmung einnehmen müssen. Deine blöde Kündigung ist sowieso unwirksam. Du kannst mich mal, ganz übertrieben gesagt, was sagen wir dem denn?
Dem sagen wir genauso blöd zurück, Etty Badge, deswegen habe ich dich ja vorher gefragt. Also,
ja, genau.
Um es wieder juristisch werden zu lassen.
Ja.
Wenn wir keine Kenntnis haben und wir fragen das vorher auch nicht ab und sprechen die Kündigung einfach aus, dann besteht die Möglichkeit auch noch nach der Kündigung innerhalb der Kündigungsschutzklage, innerhalb dieser Frist auch geltend zu machen, zu sagen, übrigens, hier liegt eine Schwerbehinderung vor, lieber Arbeitgeber, du wusstest das nicht, aber jetzt weißt du es. Dann ist die Kündigung auch erstmal hinfällig.
Genau, dann das macht ist man der Folgendes, ganz kurz, hatte ich nämlich auch schon, dann nimmt man die Kündigung einmal eben wieder zurück, holt nochmal, stellt dann diesen Antrag beim Integrationsamt. Also das ist nicht ins Wasser gefallen, der Kündigungsgrund verbraucht sich auch nicht, aber man muss das dann nochmal wieder ordentlich machen. Jetzt du?
Was ich nicht weiß, und das wäre etwas, was man mal nachgucken müsste, wie sich das dann verhält mit dem Zeitpunkt einer fristlosen Kündigung. Weil den Zeitpunkt, das nochmal nachzuholen, das könnte ich dadurch tatsächlich verpasst haben unter Umständen.
Das glaube ich auch, aber bei ordentlicher, fristgerechter weiß ich, dass es sozusagen unproblematisch ist, weil der Kündigungsgrund besteht ja weiter fort und du musst dann halt nur die Kündigung zurücknehmen, weil sie ist auf jeden Fall unwirksam, ne? Weil
wir haben es halt nicht gewusst. Auch der fristlose Kündigungsgrund besteht ja noch. Unter Umständen wäre es nur nicht möglich, die fristlose Kündigung noch auszusprechen, sondern dann muss es vielleicht eine fristgemäße sein. Da mag ich mich aber heute gar nicht festlegen, weil das habe ich mir vorher nicht angeguckt. Ist mir gerade nur eingefallen, ehrlich gesagt.
Ja, ist eine interessante Frage, aber wüsste ich jetzt aus dem Stegreif auch nicht, hatte ich auch noch nicht den Fall.
Aber jetzt für den Fall, dass in dem Fall haben wir vorher nicht nachgefragt, wir hatten keine Kenntnis darüber. Die Schwerbehinderung bestand, aber bestand auch schon die ganze Zeit. Wir wussten es halt einfach nicht. Doof gelaufen für den Arbeitgeber, da muss das Integrationsamt angehört werden. Wenn jetzt aber der Arbeitnehmer lügt, und zwar nicht am Anfang im Bewerbungsprozess, denn da darf er es ja, das haben wir festgestellt, sondern nach der berechtigten Anfrage frühestens nach 6 Monaten oder zum Anlass, weil man nämlich jetzt vorhat, jemandem eine Kündigung auszusprechen, da kann man diese Frage ja auch durchaus mal stellen. Und genau das war dieser Fall, den ich mir gerade erst durchgelesen habe, tatsächlich vor 2 Wochen, und habe gedacht, oh, das ist ja spannend. Da hat mich einer meiner Obermeister drauf gestoßen, weil der auch, also da gab's genau so eine ähnliche Fragestellung aktuell. Und da war sehr viel Unsicherheit einfach vorhanden und hat mich dann so ein bisschen drauf gestoßen, zu sagen, hey, da scheint es irgendwas zu geben, dass man sich dann doch nicht darauf berufen kann. Und dann war ich selber verunsichert und habe gedacht, ich gucke jetzt mal. Und ja, es gibt wirklich diesen Ausnahmefall, dass man als Arbeitgeber die Anhörung nicht betreiben muss und dass die Kündigung dadurch nicht unwirksam wird. Und das ist dann, wenn ich den Arbeitnehmer konkret nach der Schwerbehinderung gefragt habe und er es verneint hat. Dann sagt das Urteil aus, dass man sich später nicht mehr darauf berufen kann, dass eine Schwerbehinderung vorliegt und dementsprechend auch nicht auf die erleichternden Gründe berufen kann.
Das heißt, dann muss ich auch nicht diese Anhörung oder beziehungsweise die Zustimmung vom Integrationsamt nachholen, sondern dann läuft ein ganz normales Kündigungsschutzverfahren, wie auch immer, gibt es ganz normale rechtliche Bedingungen. Ja, interessant. Ja, das ist wirklich interessant. Genau, das ist irgendwie logisch, wenn man das so aufbaut, wie wir es jetzt aufgebaut haben. Aber wenn man das natürlich immer nur so fallbezogen betrachtet, wie wir das ja häufig machen, ist das dann natürlich erstmal, denkt man sich so, hupsi, ja stimmt, ist es irgendwie logisch. Aber hat man dann im ersten Moment auch gar nicht so auf dem Schirm. Ja, finde ich interessant. Cool.
Fand ich auch spannend.
Heute wieder was gelernt, würde ich sagen. Ich hoffe,
genau, und man lernt auch immer, ne, man merkt,
und Zuhörern geht es auch so.
Und auch wir lernen offensichtlich immer mal wieder von unseren Betrieben durch bestimmte Fragestellungen, durch bestimmtes Vortragen. Ich glaube, in meinem Fall war es jetzt sogar so, dass das jemand ist, der ehrenamtlich bei Gericht auch sitzt.
Ah,
haben wir ja so ein, zwei. Und
es,
er kam wieder und erzählte das so von wegen, ich habe da mal so große Panik vorgehabt, aber ich hatte da jetzt so eine Situation und das war auf einmal ganz undramatisch.
Ja, cool. Ja, das ist echt cool. Aber da habe ich ja auch noch, also ihr dürft gespannt bleiben auch für dieses Jahr. Ich habe Kim ja auch schon ein Thema angetragen, was für alle Beteiligten ein bisschen schwer ist, weil da irgendwie... Ich habe übrigens heute zu diesem Thema, was ich jetzt schon mal anteasern will, was wir irgendwann nochmal machen müssen, noch eine Anfrage gekriegt. Und ich glaube, dass auf Social Media ein Urteil des EuGH gerade irgendwo mal rumläuft und viele Arbeitnehmende, genau, es ist ganz frisch, obwohl es gar nicht so neu ist, aber es ist halt ein frisches Urteil vom EuGH, was eine Sache, die schon länger so ist, geht um Arbeitsweg, also ist Arbeitsweg, auch Arbeitszeit und unter welchen Bedingungen und so weiter. Und dann muss man das ja nochmal ins Verhältnis zu den Tarifverträgen setzen und so weiter. Ist nicht so easy, machen wir nochmal. Aber das muss irgendwie auf Social Media laufen, glaube ich, weil ich jetzt drei Anfragen aus drei unterschiedlichen Innungen habe, genau zu dem Thema und genau mit dem Verweis auf das EuGH-Urteil. Finde ich also interessant.
Ich habe das Urteil ja, als du es mir geschickt hast, habe ich gesagt, kenne ich schon, ich habe es mir noch nicht intensiv durchgelesen, aber ich kenne diese Entscheidung schon. Und da geht es ja vor allem darum, auch dass das Arbeitszeitgesetz und die Ruhezeiten am Ende eingehalten werden müssen. Und auf dieser Basis ist dieses Urteil am Ende gesprochen worden. Super spannendes Thema. Ich glaube, auch etwas, was wir relativ frühzeitig demnächst machen sollten, wenn die Anfragen schon kommen, erst recht natürlich. Und da muss man dann eben wirklich mal schauen, wir müssen in die Tarifverträge schauen, wir müssen uns mal mit unseren Verbänden auseinandersetzen, denn da gibt es ja manchmal Regelungen zu, die Arbeitszeit beginnt erst an der Baustelle oder beginnt im Betrieb, aber nur, wenn vorher Material abgeholt wird. Und
okay,
stopp. Das machen wir dann in einer eigenen Folge.
Danke. Ja,
das wollte ich ja damit auch nur sagen, dass ich gesagt habe, es gibt da so vieles.
Es gibt richtig viel. Es ist auch... Ich finde es auch ganz spannend, ja. Aber ich glaube, auch so lernen wir von unseren Betrieben manchmal noch was dazu. Wie gesagt, jetzt mit dieser Sache, wo die Arbeitnehmenden zu den Betriebsinhabenden gehen und sagen, hier, hallo, guck mal, EuGH.
Arbeitszeit.
Genau.
Ja, ich denke, wir werden die Folge sehr frühzeitig aufnehmen, aber ich wollte damit ausdrücken, auch wir müssen unsere Hausaufgaben dazu erstmal machen, weil das gar nicht so einfach ist.
Ist so. Ja, und jetzt können wir, glaube ich, fast schon zum Ende der Folge kommen für diese Woche. Und nächste Woche haben Kim und ich auch was Spannendes vor. Da fahren wir nämlich wieder nach München zur Zukunft Handwerk und treffen auch wieder hoffentlich viele alte Bekannte und lernen auch neue Bekannte kennen. Und wir beiden freuen uns schon sehr auf unseren kleinen Trip nach München. Das ist immer unser kleines Jahreshighlight. Und die jetzt das vielleicht noch hören oder auch auf Instagram uns vorbeischauen und auch auf der Zukunft Handwerk sind, meldet euch doch gerne bei uns. Vielleicht trifft man sich ja und genau, da freuen wir uns auf jeden Fall.
Ich freue mich natürlich auch tierisch auf München, aber ich muss davor nochmal eingreifen, denn unser lieber Kollege Andreas Gliem,
fast vergessen,
der hat uns ja zum Wochenende jetzt auch eingeladen und total spannend. In Göttingen gibt es einen Handwerker- und Universitätsball. Also die Handwerker und die Universität halten zusammen einen Ball ab einmal im Jahr. Und da fahren wir ja als erstes hin. Das ist jetzt am Wochenende. Ich freue mich schon tierisch drauf, mit dir zusammen auf einen Ball zu gehen.
Mal was anderes. Wir schicken bestimmt mal ein Foto oder so auf Insta. Also das können wir euch mal mitnehmen.
Vielleicht treffen wir ja da auch den einen oder anderen Zuhörer. Ich weiß es gar nicht. Und das würde mich ja mal interessieren. Also wer es zufällig gehört hat und am Wochenende in Göttingen ist, wir sind auch da. Sagt gerne Bescheid, sprecht uns an.
Ja, stimmt. Habe ich gar nicht dran gedacht. Richtig cool. Und ich finde das, für mich ist das auch sehr besonders, muss ich sagen, weil ich in Göttingen ja auch mein erstes Staatsexamen gemacht habe. Also ich habe in Göttingen studiert, tatsächlich. Und dass das jetzt ein Handwerker- und Universitätsball ist, ist für mich natürlich jetzt irgendwie die Zusammenführung von allem. Deshalb finde ich das total cool, dass wir da hingehen, ja. Ich freue mich auch schon sehr.
Ich freue mich auch und ich glaube, damit haben wir den Abschluss geschafft. Du darfst heute. Yes.
Oh, ich darf? Oh, ja, stimmt, du hast die Begrüßung gemacht. Also, ich würde sagen, fleißig Werken mit Recht hören, auf Instagram folgen, gerne ein Like dalassen und auch Ideen schicken. Sprecht uns an, wenn ihr uns irgendwo trefft und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder reinhört. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.